Und da habe ich mich dann wirklich so ein bisschen, ja, schockverliebt in diese Tiere, die einfach gigantisch sind. Also das ist ein, ja, majestätisch, uralt. Lederschildkröten gibt es seit über 90 Millionen Jahren auf unserem Planeten. Das heißt, sie haben wirklich das Aussterben der Dinosaurier überlebt. Und da hat man vielleicht das Glück und kann bis zu 500.000 Weibchen sehen, die gleichzeitig ihre Eier ablegen. Und das ist natürlich schon ein absolutes, ja, Spektakel. Also manchmal kann ich es gar nicht fassen, dass ich in diesem tollen Land leben darf, weil ich reise immer noch recht viel. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch kein Land bereist, das das Gleiche bei mir auslöst wie Costa Rica.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft. Alle 14 Tage spreche ich mit faszinierenden Persönlichkeiten, die eine besondere Verbindung zu einem Reiseziel haben. Also das kann Einheimische sein, Reisende, Abenteurer oder wie dieses Mal eine Wissenschaftlerin, die unsere heutige Destination Costa Rica aus einer ganz besonderen Perspektive erlebt. Gemeinsam mit ihr und insgesamt in dieser Show auch mit vielen anderen Gästen möchten wir euch hier Einblicke in verschiedene Regionen und ihre Menschen geben und eure Reiselust wecken. Ich bin Erik Lorenz, Autor und Podcaster. Vielleicht kennt ihr mich auch als Gründer und Stimme des Abenteuer- und Reisepodcasts Weltwach. Und jetzt geht es ab in den Dschungel. Eine Welt voller Sandstrände, flacher Lagunen, Mangrovensümpfe, Flüsse und Regenwälder. Der Corcovado Nationalpark ist ein einzigartiges Naturparadies. Auf der Halbinsel Osa im Südwesten Costa Ricas gelegen, schützt er verschiedene tropische Ökosysteme und gilt als eine der artenreichsten Regionen der Welt. Mehr als 6000 Insektenarten gibt es hier, manche Quellen sprechen sogar von über 10.000 und 370 Vogelarten. Das hier sind zum Beispiel Kolibris. Die Kolibris mit ihren schillernden Federn sind für ihre ganz besondere Art zu fliegen bekannt. Rund 40 bis 80 Flügelschläge pro Sekunde führen sie aus. Für das menschliche Auge ist das nicht mehr zu sehen. Und sie fliegen bis zu 50 km/h schnell. Einige Arten sind sogar noch schneller. Auf der anderen Seite, und auch das ist eine Besonderheit, können Kolibris ganz still und präzise auf der Stelle verharren, und zwar mitten in der Luft. Sie können in der Luft schweben, seitwärts fliegen und sogar rückwärts fliegen. Kein anderer Vogel vermag das. Diese Fähigkeit ermöglicht ihnen, in Ruhe Nektar aus Blüten zu saugen, wie hoch, niedrig oder schwer zugänglich sich diese auch befinden mögen. Zu den Insekten und Vögeln kommen 140 Säugetierarten, 120 Reptilien- und Amphibienarten und Dutzende Süßwasserfischarten hinzu. Hier leben Scharlacharras, Tapire, Ameisenbären, Faultiere, Katzenarten wie Jaguare, Pumas, Ocelots, Langschwarzkatzen und Jaguarundis und alle vier Affenarten Costa Ricas. Brüllaffen, Klammeraffen, Panama-Kapuzineraffen und Totenkopfäffchen. Das hier sind zum Beispiel Brüllaffen, die aus der Ferne rufen. Ihr Heulen klingt, wie ich finde, so ein bisschen melodramatisch, wie so ein melodramatischer Chor, der die Ruhe des Waldes unterbricht. Aber Vorsicht, falls ihr ihn mal begegnet, Brüllaffen sind territorial und defensiv. Das heißt, es kann durchaus mal passieren, dass sie von hoch oben aus den Baumkronen kleine Wurfgeschosse auf euch feuern. Nüsse, Früchte und Zweige zum Beispiel, die sie herabwerfen, um euch aus ihrem Gebiet zu vertreiben. So ging es jedenfalls mir, als ich hier unterwegs war und für euch diese Geräusche eingesammelt habe. Die Geräusche des Corcovado-Dschungels deuten an, was vermutlich viele von euch ohnehin wissen, Costa Rica ist ein absolutes Naturparadies, an Vielfalt kaum zu überbieten. Das zwischen zwei Ozeanen, dem Pazifik und der Karibik, gelegene Land beherbergt einige der schönsten Strände der Welt und eine mitunter wirklich grandiose Unterwasserwelt. Eine Bergkette mit mehreren 3000ern durchschneidet das Land. Es gibt endlose, mit dichtem Dschungel bedeckte Hügel, die sich bis zum Horizont ziehen. Es gibt Vulkane, eine prachtvolle Tierwelt und so weiter und so fort. Ich versinke direkt in Erinnerungen, aber ich bin jetzt vor allem auch gespannt, was unser Gast dieser Folge erzählt. Denn sie kennt dieses Land und seine Natur noch viel besser als ich. Unser heutiger Gast, Christine Figener, lebt in diesem Naturparadies. Und wenn wir über die Natur und insbesondere auch die Tierwelt Costa Ricas sprechen, denken viele sicherlich zuallererst ans Faultier, aber Meeresschildkröten sind meines Erachtens ebenso ikonisch. Und für ihre Erforschung und ihren Schutz setzt Christine sich unermüdlich ein. Sie ist Meeresbiologin, Autorin und Wissenschaftskommunikatorin und international bekannt geworden ist sie vor mittlerweile 10 Jahren durch ein virales YouTube-Video, das eine Schildkröte zeigt, die von einem festsitzenden Strohhalm in ihrer Nase befreit wird. Und über das unter anderem Medien wie die New York Times, CNN und National Geographic berichtet haben. Die Gefahren von Plastikverschmutzung für Meerestiere ist nur eines von vielen Themen rund um den Schutz der Meere, denen Christine sich in ihrer Arbeit widmet. Sie ist Director of Science and Education der Footprint Foundation und gründete die Naturschutzorganisation COASTS sowie die Beratungsfirma Namaka Conservation Science. Das Time Magazine ernannte sie zur Next Generation Leader. Und was diese Arbeit bedeutet und wie sie dahin gelangt ist, was sie heute macht und wo sie heute steht, davon erzählt sie in ihrem Buch Meine Reise mit den Meeresschildkröten, wie ich als Meeresbiologin für unsere Ozeane kämpfe, ist im Malik Verlag erschienen und sie erzählt von alledem natürlich auch in diesem Gespräch über ihr Costa Rica. Ja, hallo Christine, herzlich willkommen bei den Edelweiss Travel Tales. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Und soweit ich weiß, bist du momentan sogar genau an dem Ort, über den wir heute sprechen möchten, nämlich in deiner Wahlheimat in Costa Rica, richtig?
Das ist richtig, ja.
Ja. Wo bist du dort? Wo im Land?
Also ich bin zurzeit in der Südkaribik und zwar ganz, ganz im Süden an der Grenze mit Panama. Mhm. Der Strand heißt Gandoca und genau, da wohne ich jetzt seit der Pandemie fest, habe aber auch schon an vielen anderen Orten in Costa Rica gelebt.
Und dort, wo du jetzt lebst, wie kann ich mir die Gegend vorstellen? Ich war selber nicht dort vor Ort bei meiner Reise. Wie sieht's da aus? Was macht diese Gegend besonders?
Also erstmal ist es so, dass gerade der Süden generell von Costa Rica eigentlich so die biodiversesten Regionen sind. Mhm. Das ist auf der Pazifikseite der Corcovado-Nationalpark.
Den hatten wir gerade schon, da haben wir gerade schon schöne Dschungelgeräusche draus genossen. Da war ich wiederum nämlich unterwegs und war ganz begeistert und bin es auch immer noch. Also Corcovado, ja, zum einen.
Genau, und die Südkaribik ist sehr ähnlich, allerdings eben mit einem bisschen karibischeren Flair von der Kultur her. Aber genau wie auch der Corcovado ist es ein immergrüner Tieflandregenwald. Das heißt, es gibt sehr viel Regen hier das ganze Jahr über und es gibt eben keine Trockenzeit, wie es auf der Westküste eben gibt oder an der Westküste gibt. Und wir haben Korallenriffe hier, die wir eigentlich im Pazifik so nicht haben.
Ach, schön, schön. Und wenn du jetzt, ich sehe, du sitzt in einem Zimmer, wo es auch, glaube ich, so ein paar Wandgemälde gibt. Sehe ich da schon Schildkröten sogar?
Ja, ich habe hier 3 Lederschildkröten an die Wand gemalt. Genau.
Also du lebst noch gar nicht so lange dort, meintest du? Ah, nee, doch, seit Covid hast du gesagt, richtig? Also doch schon ein paar
Jahre. Genau,
okay.
Also das Haus habe ich eigentlich schon seit 2012, aber wir haben nie hier drin gewohnt. Okay. Und dann
hast du es dir zu eigen gemacht, stilvoll.
Genau, richtig, ja. Das ist mein Büro.
Und wenn du aus dem Büro raustrittst in die Welt da draußen, was siehst du dort direkt so in der Gegend, an dem Ort, an dem du ganz konkret lebst?
Ja, also erstmal aus meinem Bürofenster selber gucke ich direkt auf so eine kleine Ecke Wald, die auf der anderen Seite ist. Also ich habe keine Nachbarn, direkten Nachbarn hier. Und dann, wenn ich rausgehe, dann sind es ungefähr 2 Minuten bis zum Strand selber. Sehr schön. Und dann habe ich wirklich, also der Strand ist 10 Kilometer lang und überhaupt nicht bebaut, weil hier in Costa Rica darf man in den ersten 50 Metern sowieso gar nichts bauen eigentlich und danach die nächsten 150 Meter darf man nichts Permanentes bauen. Und das heißt, wir haben noch eine richtig tolle Waldküste. Also das heißt, der Dschungel ist wirklich direkt am Strand.
Und an diesem Strand gibt es dann dort auch direkt die ein oder anderen Meeresschildkröten? Ist das, ich vermute es jetzt ja mal fast, der Grund, weshalb du dort hingezogen bist?
Ja, genau. Das ist einer der, ja, früher eigentlich jetzt leider nicht mehr Indexstrände für die vom Aussterben bedrohte Lederschildkröte. Das ist die größte Meeresschildkröte, die es gibt. Mhm. Da muss man sich so einen kleinen VW-Käfer vorstellen von der Größe her. Die können bis zu 700 Kilogramm wiegen. Und ja, im Durchschnitt von der Panzerlänge her, so sind die ungefähr 1,50 Meter bis 1,80 Meter lang.
Wow.
Und ich habe hier an diesem Strand wirklich meine Karriere als Meeresschildkrötenbiologin angefangen vor, ja, jetzt schon 18, fast 19 Jahren. Und dann war es aber leider so, dass die damalige Organisation 2010 hier aufgehört hat. Und dann bin ich halt woanders hingegangen und habe dort mit Meeresschildkröten weitergearbeitet. Und habe jetzt erst 2020, als wir dann in der Pandemie waren und irgendwie die Welt stillstand, habe ich dann wieder ein Projekt wiederbelebt hier in Gandoka.
Und wie kam das damals überhaupt, also dass du angefangen hast, dich in Costa Rica mit Meeresschildkröten auseinanderzusetzen und dann schlussendlich sogar da geblieben bist?
Das war eigentlich Kommissar Zufall. Ich war Studentin der Biologie, war gerade in meinem Hauptstudium und wusste zwar, dass ich mich auf Meeresbiologie spezialisieren möchte. Allerdings war mein Traum eigentlich immer, mit Buckelwalen zu arbeiten. Mhm. Ich fand die Buckelwalgesänge total toll und spannend. Bei mir in der Familie gibt es so einiges an Musik. Und die Buckelwale haben ja diese ganz tollen Gesänge, die sich über das Leben hinweg immer weiter entwickeln, wo immer neue Strophen hinzukommen und so.
Und auch unheimlich komplex sind.
Unglaublich komplex. Auch eine Art Kultur haben, wo es auch Kulturaustausch gibt zwischen den Tieren. Und das war eigentlich so mein Traum. Und dann bin ich aber als Studentin, hatte ich die Möglichkeit, für 5, 6 Monate hier nach Costa Rica zu kommen, genau an diesem Strand jetzt, wo ich auch hier wieder sitze, und dort mit Lederschildkröten zu arbeiten. Und da habe ich mich dann wirklich so ein bisschen, ja, schockverliebt in diese Tiere, die einfach gigantisch sind. Also das ist ein, ja, majestätisch, uralt. Lederschildkröten gibt es seit über 90 Millionen Jahren auf unserem Planeten. Das heißt, sie haben wirklich das Aussterben der Dinosaurier überlebt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwo die Wissenschaft, die mit diesen Tieren betrieben wird, irgendwo auch ein bisschen sinnstiftender ist, als einfach nur tolle Sachen herauszufinden. Also das heißt, wir reden ja hier oft dann von Naturschutzbiologie. Das heißt, das ist so eine besondere Sparte der Biologie, wo man einfach so ein bisschen gegen die Zeit arbeitet, denn es handelt sich da oft um Studienobjekte, die eben kurz davor stehen, nicht mehr zu existieren.
Was natürlich, genau wie du sagst, sinnstiftend ist, aber mitunter auch, naja, so ein bisschen für schlechte Laune sorgen kann, gelinde gesagt, weil man ja nicht nur gegen die Zeit arbeitet, richtig, sondern oft leider auch, einen Niedergang mit dokumentiert und beobachtet, richtig, und dann auch zu kommunizieren hat.
Ja, allerdings muss ich sagen, da war ich noch sehr jung damals und ich glaube noch optimistischer, als ich heutzutage bin. Und ich glaube, ich könnte den Job nicht machen, wenn ich nicht radikal positiv wäre. Ja. Also das heißt wirklich, ich muss einfach daran glauben, dass es besser wird. Aber damals war es wirklich für mich einfach das Gefühl, dass ich vielleicht irgendwo helfen kann, eben genau diese Spirale nach unten irgendwie aufzuhalten für diese Tierart, die natürlich auch nicht im Vakuum existiert. Ja, also Meeresschildkröten sind unglaublich wichtig für das Ökosystem Meer. Wir haben 7 verschiedene Arten, die alle sehr spezialisiert sind. Und jede einzelne ist letztendlich, was wir als Keystone Species bezeichnen. Das heißt eigentlich als eine Art, die wie in so einem Jenga-Turm einen ganz wichtigen, ja, Stabilitätsblock bildet. Und wenn man den einfach wegzieht, dann bricht der ganze Turm zusammen. Und letztendlich ist es sehr einfach, das habe ich halt mit den Jahren gemerkt, wenn man eben über Meeresschutz generell sprechen möchte, wenn man das nicht so abstrakt macht, sondern wenn man das mit einer Tierart macht, die eben auch bei Menschen sehr gut ankommt.
Ja.
Meeresschildkröten sind natürlich sehr charismatisch. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die Meeresschildkröten blöd finden.
Mhm.
Im Gegensatz jetzt zu Haien zum Beispiel, die natürlich auch wahnsinnig wichtig sind, aber genauso wie Schlangen sind Haie halt jetzt nicht unbedingt immer die krassen Sympathieträger. Und mit den Jahren habe ich halt gemerkt, dass man natürlich, klar, ich kann einiges hier vor Ort tun, was auch geschehen muss. Allerdings ist es genauso wichtig, dass die Menschen zu Hause verstehen, dass wir alle letztendlich unseren Teil dazu beitragen müssen und auch können. Und das ist halt eigentlich auch so ein bisschen das Schöne an dem Meeresschildkrötenschutz oder Meeresschutz, dass wir natürlich alle, ja, mitmachen können, wenn wir möchten, von zu Hause aus.
Weil das Thema eben so viel größer ist. Und das kommt zum einen deiner Arbeit auch zugute, weil du eben dadurch noch wirkmächtiger bist.
Und zum anderen zeigt das aber auch, ja, wie wichtig eine Arbeit wie die deine auch ist. Und ich kenne auch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die es ganz ähnlich machen, die sich ursprünglich für irgendeine bestimmte Tierart begeistert haben. Eine gute Freundin von mir, die ist eine der weltweit führenden Ameisenbärenforscherinnen, ist da ständig im brasilianischen Pantanal unterwegs. Hat natürlich auch den Vorteil, ist jetzt nicht wie eine Meeresschildkröte, so das Tier, an das alle direkt denken, wenn es um irgendwie niedliche, sympathische Tiere geht. Aber wenn sie dann mal drauf gestupst werden, dann gibt es schon immer so diesen, ach ja, mein Gott, wie niedlich, wie lustig die auch aussehen und wie sympathisch, doof die eigentlich sind, sind ihre Worte, nicht meine. Und dann öffnen sich aber ganz schnell Türen, über die man dann auch über größere, weitergefasste Themen sprechen kann, was eben ja, Artenschutz allgemein, aber eben auch Ökosystemschutz oder in deinem Fall sogar dann konkret Meeresschutz, ja, wenn es darum geht, wenn man darüber sprechen möchte.
Genau, ja.
Wir sprechen dann genau darüber auch gleich noch etwas genauer. Mich würde auch interessieren, du hast gerade erwähnt, wie das alles losgegangen ist für dich und dass du, naja, dich schockverliebt hast durch dieses Projekt, plötzlich in Costa Rica warst. Wie hat denn ausgelöst durch dieses Meeresschildkrötenprojekt, wie hat denn deine Beziehung zu Costa Rica ihren Anfang genommen? Also wie war es damals für dich, das erste Mal dort zu sein, eigentlich so gar nicht richtig vorbereitet wahrscheinlich und dann mit diesem Land in Kontakt zu kommen und dieses Land Stück für Stück auch besser kennenzulernen?
Ja, also Costa Rica war jetzt nicht irgendwie eines der Länder auf meiner Liste, wo ich unbedingt hin auswandern wollte. Australien war da eigentlich immer so eines der Hauptländer. Allerdings ist eines meiner Lieblingsbücher Jurassic Park von Michael Crichton.
Ja.
Und daher wusste ich halt doch schon ein bisschen über, ja, etwas über Costa Rica. Zudem ist natürlich Costa Rica generell recht bekannt in der Biologenwelt, weil es natürlich ein absolutes Mekka ist. Wir sind ein unglaublich kleines Land, aber haben fast 6% der weltweiten Biodiversität hier im Land. Das heißt, wir haben verschiedene Klimazonen. Wir haben sogar ein paar Gletscher auf unseren hohen Bergen und zwei Küsten.
Ja.
Das heißt, auch für die Marinebiologen ein absolutes Traumland. Für alle Menschen, die natürlich Natur und Tiere lieben, ist es absolut faszinierend. Und wenn man dann als Biologe eben das erste Mal hier ist, ist es wahrscheinlich ähnlich so, als wenn man als Biologe das erste Mal auf den Galapagos-Inseln ist. Das ist halt schon wirklich, ja, urtümlich und sehr überwältigend. Also ich finde es immer noch, also manchmal kann ich es gar nicht fassen, dass ich in diesem tollen Land leben darf, weil ich reise immer noch recht viel und ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch kein Land bereist, das das Gleiche bei mir auslöst wie Costa Rica. Also da muss ich wirklich sagen, klar, ich bin vielleicht ein bisschen biased, aber also ich versuche schon immer mit einem offenen Herzen irgendwo zu reisen und muss auch sagen, also wenn jetzt irgendwas kommen würde, was mich genauso fasziniert, würde ich vielleicht auch überlegen, da nochmal hinzuziehen. Aber bis jetzt ist es wirklich mit Abstand überhaupt nicht der Fall gewesen. Und das ist zum einen natürlich wirklich die Natur. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde die Menschen in Costa Rica unglaublich warm und herzlich. Die Kultur ist sehr, sehr willkommen heißend. Hier sind die Leute eben sehr, ja, sehr offen, freundlich, hilfsbereit.
Es gibt ja auch dieses, naja, Lebensmotto, was dann immer auch herausgerufen und auf T-Shirts gedruckt wird. Genau, Pura Vida. Was ist denn Pura Vida für diejenigen, die es nicht wissen?
Pura Vida ist übersetzt das pure Leben. Und letztendlich geht es eigentlich darum, also Pura Vida kann auch in eigentlich für alles verwendet werden. Also wenn jetzt ich irgendwie jemanden grüße, kann ich einfach sagen Pura Vida. Oder wenn ich frage, wie geht's dir, dann kannst du auch sagen Pura Vida. Oder wenn ich sage, oh, vielen Dank, dann kann jemand sagen, ah, Pura Vida, also so gern geschehen oder so. Letztendlich geht es eigentlich darum, dass man wirklich so im Hier und Jetzt lebt. Das ist wirklich, ne, dass man sich nicht viele Sorgen um das Morgen macht und auch nicht so viel darüber nachdenkt, was gestern war. Dass man einfach entspannt ist, dass man einfach so ein bisschen wie Carpe Diem, also nutze den Tag, dass man einfach im Hier und Jetzt ist und wirklich versucht, das Beste draus zu machen und ja, einfach relaxed ist.
Relaxed im Alltag unterwegs, ja. Und
genau.
Wie gelingt dir das so als Deutsche in dem Fall? Bist du mittlerweile relaxed wie eine Costa Ricanerin oder fällt das noch manchmal schwer nach all den Jahren?
Also es gibt halt natürlich Vor- und Nachteile des Pura Vidas und ich denke mal, also ich habe ja dieses tolle Privileg, mir die besten Sachen herauszupicken aus der jeweiligen Kulturen, die ich so kennenlerne. Und ich muss sagen, also manche Sachen finde ich super, weil ich bin definitiv eher eine Grüblerin und mache mir immer viel zu viele Gedanken über die Zukunft. Und manchmal ist es einfach gut, mal wirklich Pura Vida zu genießen. Und vor allem, also irgendein Chef von mir in der Vergangenheit hatte mir irgendwann mal gesagt, oh Christine, warum stresst du dich denn so? Hast du eine Lösung für das Problem? Und wenn ich dann Ja gesagt habe, dann meinte er, ja, dann stress dich doch nicht, dann hast du doch die Lösung. Oder wenn ich Nein gesagt habe, dann meinte er, dann kannst du es auch nicht lösen, dann ist es doch eh egal, dann musst du es halt gehen lassen. Loslassen. Und es ist halt genau diese Mentalität, so dieses, na, warum muss man sich sein Leben irgendwie versalzen, wenn es ja eh nichts bringt. Also man macht sich halt so Gedanken über ungelegte Eier, die letztendlich wahrscheinlich 98% der Zeit sowieso irgendwie nicht eintreten werden. Was natürlich aber schon nervig ist, ist so Sachen Pünktlichkeit oder Sachen, die halt nicht sehr effizient laufen. Also da kann man schon wirklich Lebzeiten hier vergeuden, meiner Meinung nach.
Ja, das sind dann natürlich Themen, wenn man an so einem Ort wirklich lebt, ja, bekommt man hier ganz anders zu spüren, als wenn man als Reisende unterwegs ist und erstmal von dieser Lebensfreude und diesem, naja, Gefühl der Entspanntheit profitiert und sich dem hingeben kann. Was mich interessieren würde, wie sieht heute denn so dein Leben, dein Alltag aus in diesem Land? Was machst du Tag ein, Tag aus?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, an welchem Projekt wir gerade dran sind. Also ich habe eine Grassroots-Organisation hier in Costa Rica, die sich eben um Meeresschildkröten kümmert. Mhm. Und wir haben unter anderem Projekte wie hier in Gandoca, wo wir uns um die Niststrände kümmern. Das heißt, dass wir wirklich tagtäglich mit einem Team während der Nistsaison nachts, also nicht tags, sondern nachttäglich sozusagen, Patrouille laufen, damit wir die nistenden Weibchen antreffen, die Eier und die Weibchen beschützen können. Das heißt also, in solchen Fällen gehe ich immer, ja, jetzt nicht mal so oft auf den Strand nachts, weil ich einfach die Organisation selber halt auch am Leben halten muss. Und wir haben auch In-Water-Projekte, das sind eher meine Babys. Das heißt, da bin ich dann wirklich 100% mit dabei, wo wir mit dem Boot rausfahren, Meeresschildkröten fangen, besendern, vermessen und so weiter und so fort. Genau, aber ansonsten, mein Tag ist halt sehr dynamisch.
Ganz kurz einmal nachgefragt, weil du über diese Nachtspaziergänge am Strand gesprochen hast gerade und ihr müsst dort die Meeresschildkröten und ihre Eier schützen. Wovor müsst ihr die schützen?
Vor der illegalen Eierernte und vor der illegalen Fleischernte. Also wir haben hier in Costa Rica immer noch das Problem, dass Menschen eben die Eier und auch das Meeresschildkrötenfleisch essen. Und auch den Panzer von der echten Karettschildkröte benutzen, um Gebrauchsgegenstände herzustellen. Das heißt also, da könnten ganze Tiere verschwinden oder eben die Nester dieser Tiere. Mhm. Und dementsprechend sind wir wirklich dann jede Nacht dort und versuchen, jedes einzelne Weibchen zu schützen, damit das nicht passiert.
Okay, verstanden. Aber ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest gerade noch fortführen, was so deinen alltäglichen Alltag, den es so in dieser Form ja gar nicht gibt, anbetrifft.
Genau, den es so gar nicht gibt. Das heißt, also eigentlich ist es so, dass ich meistens morgens mit meinem Hund irgendwie spazieren gehe, aber dann jetzt hier in dem Fall, weil ich direkt neben einem unserer Projekte wohne, auch immer mal checke, was so in der Nacht vorher passiert ist, ob irgendwelche Nester geschlüpft sind. Dann gehe ich nach Hause, fange dann eigentlich einen ganz normalen Arbeitstag an, mache Sport, räume die Bude auf und setze mich dann an meinen Computer. Und dann mache ich halt ganz viele Sachen wie Buchhaltung und E-Mails beantworten und irgendwelche HR-Geschichten oder aber auch meine Wissenschaftskommunikation. Ich bin sehr aktiv auf den sozialen Medien. Das ist so meine globale Plattform, wo ich eben versuche, die Menschen nicht nur in Costa Rica, sondern wirklich weltweit für den Schutz von Meeresschildkröten zu begeistern. Oder aber ich nehme mal einen Podcast auf, so wie mit dir heute.
Das wissen wir sehr zu schätzen, dass du diese Zeit gefunden hast in deinem geschäftigen Alltag.
Ja, und wenn ich dann halt zum Beispiel jetzt in der Kampagne bin, das sind meistens so 2-3 Wochen am Stück. Das würde dann ein ganz anderer Tagesablauf sein. Da würde ich wirklich morgens sehr früh aufstehen. Dann würden wir mit dem Boot rausfahren und sind dann den ganzen Tag auf dem Boot und machen unsere wissenschaftliche Arbeit und fallen dann abends todmüde ins Bett.
Ja, okay, und das alles, ja, schlussendlich mit und für die Meeresschildkröten. Gab's mit diesen Tieren mal irgendeine Begegnung, eine Situation, die wirklich beispielhaft für dich und deine Arbeit steht, die dir ganz besonders, naja, im Herzen wohnt?
Also ganz ehrlich, also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich eine nistende Schildkröte sehe und vor allem, wenn ich eine meiner Lederschildkröten sehe, ist das halt was Besonderes. Auch wenn es immer ähnlich ist, aber man muss sich halt immer in Gedanken rufen, dass das die eine ist, die überlebt hat bis zum Erwachsenenwerden, weil die Statistik sagt, das ist nur eine von Tausenden oder eine von 1000, die eben es wirklich zum Erwachsenensein schafft. Und das heißt, so eine Mama ist halt wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und dadurch, dass ich jetzt vor 18, 19 Jahren angefangen habe, muss ich mir jetzt auch immer vorstellen, wenn wir gerade eine Mama haben, die halt noch keine Markierung hat, das heißt, sehr wahrscheinlich zum allerersten Mal ihre Eier legt, dass es sein kann, dass es eine von den Babys ist, die ich in meinem allerersten Jahr hier geschützt habe. Denn Lederschildkröten erreichen mit ungefähr 20 Jahren die Geschlechtsreife. Das ist sehr früh für Meeresschildkröten, muss man auch dazu sagen. Es gibt andere Arten, wie die grüne Meeresschildkröte, die erst mit 45 Jahren die Geschlechtsreife erlangt.
Dann kann man auch ahnen, warum es so schwierig ist, diese Population zu schützen und wenn sie dann einmal zurückgehen, diese Entwicklung auch wieder umzukehren.
Ganz genau. Ja, genau. Und das sind halt so die Momente, die einfach wirklich toll, faszinierend sind und auch irgendwo mir da immer wieder bei helfen, zu wissen, warum ich das weitermachen möchte. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig, immer diese Motivation
natürlich
zu behalten. Weil du hast es ja schon erwähnt, es ist nicht immer so positiv, was man hier erlebt.
Ja, du hast es angedeutet, es gibt auch Rückschläge, insbesondere auch durch die Menschen mitunter leider auch vor Ort, die sich eben dann auch an diesen Schildkröten vergreifen. Inwiefern arbeitet ihr denn da mit den Communities vor Ort auch zusammen, um auch zu versuchen, dorthin zu wirken? Das ist ja dann gar nicht unbedingt primär ein wissenschaftliches Arbeiten, sondern eher schon fast so, sozial-politisches Arbeiten, vielleicht auch ein wirtschaftliches, ist, wenn die Menschen vielleicht auch einfach, kostengünstige Speisen suchen, was es auch immer sein mag. Also es ist ja eine ziemlich komplexe Herausforderung, da dann gerade auch als Ausländerin einzuwirken.
Ja, also erstmal ist es halt so das systemische Probleme, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also es ist, zum einen ist es kulturell, also auch wir in Deutschland und Österreich, also Österreich, Schweiz, bin ich mir gar nicht so sicher, wie da die Gesetzeslage ist, aber in Deutschland hatten wir bis in den 80er Jahren noch Meeresschildkrötensuppe im Ladenregal stehen gehabt. Also das heißt, auch bei uns ist es kulturell noch gar nicht so lange her, dass wir Meeresschildkröten gegessen haben. Und dementsprechend ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass eben in anderen Ländern eben das immer noch der Fall ist. Da muss man, glaube ich, erstmal so ein bisschen wegkommen von dieser Idee, dass das einfach schlechte Menschen sind, die da Meeresschildkröten immer noch auf ihrer Speisekarte stehen haben. Was auch ganz wichtig ist, dass natürlich ganz große Probleme mit kolonialistischen Strukturen immer noch vorherrschen. Also das heißt, wir sind natürlich auch eine Kolonialmacht gewesen, Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Portugal. Und genau diese ehemaligen Kolonien sind eben, auch die Länder, die eben Meeresschildkröten haben. Und da ist es dann oft ganz problematisch, mit den verschiedenen Communities zusammenzuarbeiten, die natürlich auch von Ausländern sich nicht sagen lassen möchten, was ich komplett verstehen kann.
Ja.
Trotzdem muss man irgendwie an den Punkt kommen, dass sie verstehen, dass es halt weitaus mehr Auswirkungen haben kann, wenn eine Meeresschildkröte verschwindet, als einfach nur, dass das Tier weg ist. Weil wir müssen hier auch mit den Fishing-Communities arbeiten, also den Fischern, die sehr gut verstehen, dass gerade irgendwas nicht gut läuft. Also wir sehen auch, dass ihre Meere nicht mehr so gesund sind, dass die Fische nicht mehr so zahlreich sind, wie sie irgendwann mal waren. Und die verstehen schon sehr gut, dass halt Sachen sich geändert haben. Und da einfach so das Verständnis auch zu kreieren, warum oder woran es liegt und was man auch dagegen tun kann, das ist natürlich ganz wichtig. Es ist aber auch ein Marathon. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich sage jetzt was und dann nächstes Jahr findet das dann direkt sofort statt, sondern das ist wirklich eine generationsübergreifende Geschichte, die ich jetzt erst wahrscheinlich zu spüren bekomme. Also das heißt, als ich angefangen habe und wir in die Schulen gegangen sind, klar, fand ich toll, die Kinder waren begeistert, aber man sieht eigentlich jetzt erst, was für Erwachsene daraus, was daraus geworden ist. Also jetzt habe ich halt die jungen Männer, die gerade bei mir im Projekt arbeiten, waren zum Teil eben genau diese Kinder, die eben dort gesessen haben und uns angeregt zugehört haben. Und deswegen ist es wirklich manchmal, es ist auch nicht einfach, vor allem wenn man eben von außerhalb kommt, sich dann wirklich irgendwie in die Communities einzuarbeiten.
Ja, aber trotz dieser Herausforderung schön zu hören, dass es sich mitunter schon auch auszahlt, dass du diesen langen Atem jetzt auch schon bewiesen hast, wenn du zum Beispiel jetzt in deinem eigenen Team Leute hast, in deren Schulen du früher zu Besuch unterwegs warst. Bevor wir gleich thematisch ein bisschen weitergehen und auch noch mal über das Land an sich sprechen und was es da für schöne Highlights gibt, würde ich einmal noch eben gern auf die Meeresschildkröten an sich zurückkommen. Du hast so in ein paar Nebensätzen schon das eine oder andere gesagt. Es gibt, glaube ich, 7 Arten, meintest du, sind bedroht. Zugleich, glaube ich, ist das Wissen bei vielen, was Meeresschildkröten anbetrifft, doch überschaubar. Klar, wir wissen alle, Meeresschildkröten sind Schildkröten, die im Meer leben, schon klar. Aber würdest du uns vielleicht doch nochmal eine kleine Einführung zu diesen Tieren geben? Also, welche Arten sind es, die es dort bei euch gibt? Welche Arten Meeresschildkröten und wie bedroht sind die eigentlich?
Ja, genau. Also 7 Meeresschildkröten gibt es weltweit und davon gibt es 5 Arten hier in Costa Rica. Deswegen ein Mekka für Meeresschildkrötenfreunde. Es gibt wirklich nur 2 Arten, nicht hier, die endemische Arten sind. Das heißt Arten, die es nur in einem sehr kleinen Bereich gibt. Das ist zum einen die atlantische Bastardschildkröte, die gibt es nur im Golf von Mexiko. Und die Wallraffschildkröte, die gibt es nur im Norden von Australien. Alle anderen Arten gibt es hier in Costa Rica, teilweise sogar an beiden Küsten. Das ist zum einen die echte Karettschildkröte, die Lederschildkröte, die grüne Schildkröte, wobei es da so eine Unterart im Pazifik gibt, die schwarze Schildkröte auch genannt wird. Und dann nur am Pazifik gibt es die Olive-Bastard-Schildkröte. Generell ist es so, dass Meeresschildkröten schon sehr lange auf unserem Planeten sind. Die Lederschildkröte wirklich am längsten mit 90 Millionen Jahren. Und die anderen Arten sind aber auch jetzt nicht so jung mit 30 Millionen Jahren. Also sind sie auch schon eine Weile hier auf unserem Planeten. Sie sind Reptilien, genauso wie auch Landschildkröten, Schlangen und Echsen und Krokodile. Wobei Reptilien nicht mehr eine Gruppe sind eigentlich, weil zum Beispiel Krokodile viel näher mit den Vögeln verwandt sind als mit dem Rest der Gruppe. Deswegen werden heutzutage die Vögel mit den Reptilien und den Dinosauriern, die ausgestorben sind, einmal so in einen Topf geschmissen. Meeresschildkröten sind, also die 7 verschiedenen Arten, sind sehr unterschiedlich angepasst. Also das heißt, es gibt krasse Spezialisten, wie zum Beispiel die Lederschildkröte, die sich hauptsächlich von Quallen ernährt. Die grüne Schildkröte, die so ein bisschen die Vegetarierin ist, die sich von Seegras ernährt. Die echte Karettschildkröte, die vor allem von Schwämmen oder Schwämme frisst in Korallenriffen. Und dann haben wir die Arten, wie zum Beispiel die unechte Karettschildkröte, die ich übrigens gerade vergessen habe zu erwähnen. Und die Olive-Bastard-Schildkröte, die so ein bisschen Opportunisten sind, sagen wir im Biologischen. Das heißt, das, was sie vor die Nase bekommen, das wird auch gefressen. Wobei bei der unechten Karettschildkröte sind es vor allem Schalentiere, die sie ganz gerne frisst. Und dementsprechend sind sie natürlich für die Küsten sehr wichtig, aber auch fürs offene Meer. Sie kommen nämlich auch zur Eiablage an Land. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Tierarten sind sie eben, oder Marienarten, sind sie eben nicht nur im Meer zu Hause, sondern die Weibchen kommen an den Strand zurück, an dem sie selber geboren sind oder aus dem Ei geschlüpft sind, zumindest in die Gegend, und legen dort dann ihre Eier ab. Nicht jedes Jahr, es werden immer so ein paar Jahre geskippt, weil so eine Schildkröte muss sehr, sehr weit reisen. Das sind ein paar tausend Kilometer, bis die an ihre Niststrände kommen. Und das bedarf natürlich unglaublich viel Energie, die sich erstmal angefuttert werden muss. Und das heißt, 2-3 Jahre dauert es immer, bis dann die nächste Rutsche Eier gelegt werden. Genau. Oft die Frage wird mir gestellt, wie alt werden Meeresschildkröten? Das wissen wir gar nicht. Wir wissen, wie gesagt, dass sie die Geschlechtsreife relativ spät, so mit 20 bis 45 Jahren, erreichen. Und dann wissen wir eben dadurch, dass wir Tiere markieren, dass sie eben 20, 30 Jahre mindestens zur Eiablage kommen können. Und dann wären wir schon bei mindestens 50, vielleicht auch 60, 70 Jahren von einem Alter. Genau, aber was darüber hinaus passiert, ob es zum Beispiel eine Menopause für Meeresschildkröten gibt, das wissen wir alles nicht.
Gibt es noch andere spannende Fragen, von denen du sagen würdest, also wissenschaftlich würde mich wahnsinnig interessieren. Ich würde auch gerne dran arbeiten. Bisher, wir wissen es einfach nicht.
Ja, also generell ist es auch spannend, wie die Partnersuche ausläuft. Also man muss sich ja immer vorstellen, dass das Meer ein sehr großer, weiter Raum ist. Und ich weiß nicht, wer schon mal irgendwie selber vielleicht auf offener See gesegelt ist, obwohl das Radar dir zeigt, da sind Segler in der Nähe, du siehst teilweise niemanden. Und das heißt natürlich, so eine Schildkröte, die dann rumschwimmt und dann versucht, irgendwie ein Männchen zu finden. Also wir wissen nicht, wie sie es genau machen.
Ja.
Wir vermuten, dass sie sich wahrscheinlich so eine Art Treffpunkte haben, also vor den Niststränden sich dann einfach ganz viele Schildkröten sammeln und dort eben auf Partnersuche gehen. Wir wissen, dass Meeresschildkröten auch nicht monogam sind. Also das heißt, mehrere Männchen verpaaren sich mit mehreren Weibchen und andersrum. Aber so ganz klar, wie zum Beispiel sich dann ausgesucht wird, mit welchem Partner sich verpaart wird, das wissen wir auch alles nicht. Das wollte ich erst für meinen Doktor mir anschauen, aber da hat mir ein Komitee gesagt, dass das wahrscheinlich ein bisschen zu komplex und zu groß ist für eine Doktorarbeit. Dass es eher ein Lebenswerk wäre. Ja, eine andere Sache, die sehr wichtig wäre eigentlich für uns, ist, dass es teilweise wissen wir sehr wenig über die Jungstadien. Also das heißt, wir wissen letztendlich dann wieder sehr viel, wenn die Weibchen zum Nisten kommen und natürlich über die Eier und die Babys, bevor sie ins Wasser gehen. Teilweise auch für die Arten, die in der Nähe der Küste leben, da wissen wir einiges drüber, über die Jungstadien. Aber es gibt, wie zum Beispiel bei der Lederschildkröte, die Jungstadien, die kommen nie an die Küste. Die sind im offenen Meer und wir wissen gar nicht, wo die sich aufhalten. Es gibt so anekdotisch immer mal wieder Fotos von irgendwelchen Fischern, die zufällig ein Jungstadium im Netz hatten. Aber wirklich, wo es diesen Hotspot gibt, ob es den überhaupt gibt, wo die sich aufhalten, wo die fressen, das wissen wir nicht, weil es scheint nicht dort zu sein, wo sich die Erwachsenen aufhalten, weil dann würden wir sie wahrscheinlich öfter mal sehen. Also na, es gibt zum Beispiel ein relativ bekanntes Fressgebiet von Nova Scotia bei Kanada. Das sind die Weibchen, die auch bei uns hier zum Nisten kommen.
Interessant, hatten wir auch schon eine Folge zu.
Genau, ja. Und dann ist es aber so, dass wir da jetzt keine Jungstadien zwischen den ganzen Männchen und Weibchen, die da fressen, sehen. Also das heißt, die müssen irgendwo anders sein. Und es ist natürlich, weil du halt gefragt auch hattest, wie bedroht sind die? Also alle Meeresschildkrötenarten sind auf der roten Liste, stehen auf der roten Liste, sind also vom Aussterben bedroht. Es kommt auf die Art an, wie sehr, also die Lederschildkröte, einige Populationen stehen wirklich kurz vor dem Aussterben. Als Beispiel die ostpazifische Lederschildkröte. Einer der Hauptstrände von Mexiko bis nach Kolumbien runter sitzt hier in Costa Rica. Der hatte in den 80er Jahren noch ein paar tausend Weibchen gehabt. Als ich dort 2009 gearbeitet habe, hatten wir noch 45 Weibchen gehabt und im letzten Jahr hatten sie 2 Weibchen. Also einfach, um mal so ein bisschen diese Trajektorie irgendwie darzustellen. Und leider sieht es gerade so aus, als wenn das Gleiche im Atlantik passieren würde. Also der Strand, an dem ich hier sitze, da hatten wir früher noch 800 Nester pro Saison und jetzt haben wir gerade mal 50 bis 150 Nester pro Saison.
Oh wow, ja, das ist besorgniserregend, ja. Also ich nehme ja mit, es gibt in jeder Hinsicht viel zu tun für dich und für uns alle. Zum einen gibt es noch wahnsinnig viel herauszufinden durch die Wissenschaft, zum anderen gibt es auch einen enormen Handlungsbedarf und deswegen ja vielen Dank, dass du dich diesbezüglich so sehr engagierst. Und auch wenn Schildkröten nicht die gesprächigsten Tiere sind, du hast ja vorhin erwähnt, ursprünglich warst du auf die Buckelwale aus, weil sie so schön singen. Hin und wieder machen Schildkröten ja auch mal Geräusche und ich glaube, du hast sonst ein kleines Geräusch sogar mitgebracht von deiner eigenen Arbeit. Das ist eine atmende Schildkröte. Was ist das für eine Art, die wir da hören?
Es ist eine Olive-Bastard-Schildkröte, die gerade ihr Nest buddelt. Und was vielleicht noch ganz spannend ist zu wissen, Meeresschildkröten haben keinen Atemreflex wie wir Menschen, sondern es ist eine ganz bewusste Entscheidung. Das heißt also, man hört immer ganz lange nichts, dann hört man diesen explosionsartiges Ausatmen und dann wieder einatmen.
Interessant, hören wir noch mal kurz rein. Schön, so viel zu den Schildkröten ganz konkret, machen eine wahnsinnig spannende Facette Costa Ricas aus, was die Tierwelt angeht. Aber du hast es ja schon angedeutet, Costa Rica ist unfassbar vielfältig, was die Tierwelt anbetrifft, was die Natur anbetrifft. Du hast die Regenwälder angesprochen, du hast die zwei Ozeane angesprochen. Es gibt Dschungel, es gibt Vulkane, es gibt Traumstrände links und rechts. Also wirklich ganz, ganz viel zu entdecken. Und du bist ja nun schon lange im Land. Deswegen würde ich die Gelegenheit selbstredend gern nutzen, um gemeinsam mit dir, unseren Hörerinnen und Hörern, noch so ein paar handfeste Tipps mit auf den Weg zu geben, falls vielleicht mal irgendwann eine eigene Costa Rica-Reise ansteht. Was würdest du denn grundsätzlich sagen, für welchen Typ Reisende ist Costa Rica das richtige Ziel?
Also generell würde ich sagen, es ist eher der Reisende oder die Reisende, die sich für Natur und Tiere interessieren und auch kein Problem damit haben, dass zum Beispiel mal eine Ameise durch das Hotelzimmer krabbelt.
Ja.
Jetzt für die Pauschaltouristen, die gerne irgendwie einfach nur am Strand liegen und so ein All-Inclusive-Ding haben, gibt es zwar auch hier in Costa Rica. Ich weiß aber nicht, ob man da wirklich bis nach Costa Rica für fliegen muss, weil letztendlich sieht man dann wirklich das, was das Land ausmacht, eigentlich nicht.
Ja.
Das heißt also, ich empfehle eigentlich jedem entweder eine geführte Reise mitzumachen, die oft sehr toll organisiert sind, 2 Wochen durch das Land führen. Oder aber auf eigene Faust mit einem Mietwagen eben diese Sache selber in die Hand nehmen. Man muss nur sich schon im Vorhinein klar sein. Das ist ein sehr kleines Land, aber es gibt unglaublich viel zu sehen. Also das heißt, dafür, dass es ja auch ein relativ langer Flug ist, es sind immerhin ja schon fast 12 Stunden, dass man eben genug Zeit mitbringt. Also 2 Wochen sind das absolute Minimum, würde ich sagen. Besser wären schon 3 Wochen, um wirklich vielleicht dann auch eine komplette Rundreise von Küste zu Küste zu machen, über die Berge und wirklich auch bis ganz in den Süden und ganz in den Norden zu kommen. Und man muss sich halt auch darauf einstellen, dass die Straßenverhältnisse nicht das gleiche sind wie in Europa.
Also sehr wechselhaft. Das heißt, von sehr gut bis auch durchwachsen, würde ich mal meiner Erinnerung zufolge sagen.
Genau, und vor allem die Sachen, die wirklich spannend sind, ist es meistens dann ja eher durchwachsen, würde ich sagen. Wenn ich Reisen führe und die Leute mich mal fragen, ja, wie weit ist es denn irgendwo hin? Dann sage ich immer, frag mich nicht wie weit, frag mich wie lange, weil es sind eigentlich fast immer mindestens 4 Stunden im Auto, die man sitzt, bis man zum nächsten Haltepunkt kommt. Weil es schon eher schwierig ist, sich irgendwie nur einen Ort auszusuchen und von da aus irgendwas zu machen, kann man schon. Dann kann man natürlich diese Gegend sehr toll bereisen und sehr feinmaschig bereisen. Aber es gibt natürlich unglaublich, unglaublich viel mehr zu sehen noch in Costa Rica. Meine ganz besonderen Tipps und Highlights, also ich würde gucken, dass ich so ein bisschen nicht den Haupttourismusweg gehe. Also zum Beispiel würde ich Manuel Antonio ausklammern, Tamarindo ausklammern und leider in der Zwischenzeit würde ich wahrscheinlich sogar Tortuguero in der Hauptreisezeit ausklammern. Einfach weil es so überfüllt ist und das wirklich von der Industrie immer gepusht wird. Das heißt, du hast da wirklich Massentourismus teilweise leider schon. Noch die unberührtesten und unbekanntesten Gebiete sind eigentlich wirklich ganz im Süden. Corcovado, Puerto Jiménez, die Ecke rum. Dann auch der Zentralpazifik, Ovita, Dominical, Ojochal ist wunderschön. Alles, was zum Chiripo hochgeht, das ist der höchste Berg, den wir hier in Costa Rica haben. Auch ganz tolles Klima. Monteverde als Cloud Forest ist auch immer noch spannend. La Fortuna würde ich schon hingehen, aber man muss sich darauf einstellen, dass es schon sehr touristisch ist. Nicoya Peninsula kommt es wirklich ein bisschen drauf an, wo man hingeht. Also wenn man eher zum Beispiel nach Richtung Santa Teresa oder so geht oder Montezuma, da geht das noch, da hält sich das noch in Grenzen. Und dann Karibik natürlich, Südkaribik ist ein ganz tolles Flair mit sehr wenig Massentourismus, also eigentlich gar kein Massentourismus, weil es ja hier auch keine großen Resort-Hotels oder sowas gibt. Also es sind alles kleine Boutique-Hotels. Und dann zur Reisezeit. Wie gesagt, es gibt in der Karibik keine Trockenzeit. Also da muss man sich drauf einstellen. Das ist halt eigentlich in der Karibik die beste Zeit im Oktober, weil eigentlich September, Oktober, teilweise sogar noch schon August ist, wo wir hier den Sommer haben, was aber im Rest des Landes eigentlich offiziell Regenzeit ist. Trotzdem finde ich so September ist wirklich eines der besten Monate, um Costa Rica zu bereisen, weil es ist gerade hinter den großen Ferien. Das heißt, die Massenansammlung ist so ein bisschen vorbei. Und eigentlich ist die Regenzeit gar nicht so schlimm. Das heißt, es regnet meistens im Nachmittag ein bisschen. Wenn man jetzt nicht gerade im Oktober, Ende Oktober irgendwo unterwegs ist, da kann es ein bisschen mehr schon mal regnen. Und es gibt günstigere Preise. Also die Flugpreise sind meistens günstiger und die Hotelpreise sind auch günstiger, weil es die sogenannte Green Season ist. Das ist halt eben nicht die Hauptsaison, was normalerweise zwischen den Jahren liegt. Also die Hauptreisesaison ist eben Weihnachten und dann natürlich für Europäer oft eben Juli und August.
Kann ich so unterstreichen. Also ich war in der Regenzeit auch selbst da. Ich weiß leider gar nicht mehr in welchem Monat, aber erinnere mich noch, dass es ja am Nachmittag gab es schon den einen oder anderen Schauer, das schon. Aber wir hatten jeden Tag auch ganz viele Sonnenstunden und die Landschaft war wahrscheinlich, also ich habe den Vergleich nicht, ich war bisher nur einmal da, aber noch saftig grüner als ohnehin schon. Weniger Touristen, wie du es gesagt hast, günstigere Preise. Also wer sich vielleicht so ein bisschen abenteuerlustig auf etwas wechselhafteres Wetter einlassen möchte und es ist ja trotzdem warm und schön, wäre auf jeden Fall auch mein Tipp, die Regenzeit zumindest mal mitzuerwägen.
Richtig, genau. Also weil wenn nicht, Trockenzeit offiziell ist eben Dezember bis ungefähr März. April teilweise noch, aber da kann es halt gerade in der Karibik Januar, also Dezember und Januar sind die regnerischsten Monate, da wird sich die Karibik nicht von der besten Seite zeigen und also ich kriege halt viele Anfragen immer bezüglich Meeresschildkröten, also wenn man wirklich Meeresschildkröten sehen möchte, sind gerade Januar, Februar eigentlich die schlechtesten Monate in Costa Rica. Also das heißt die besten Monate, weil wir eigentlich schon 2 Küsten haben. Das heißt, es gibt fast das ganze Jahr über Meeresschildkröten irgendwo. Es fängt eben im März in der Karibik an mit den Lederschildkröten bis Juni ungefähr. Dann die grüne Meeresschildkröte fängt an im Mai bis November. Das wäre zum Beispiel Tortuguero. Da kann man gute, sehr gute Chancen haben, aber wie gesagt, auch viele Menschen. Und wir haben natürlich dieses unglaubliche Phänomen der Massennistung oder auch Arribada von den Olive-Bastard-Schildkröten. Die kann man in Ostyunal zum Beispiel sehen. Und da sind die Hauptmonate August bis Dezember. Also das heißt, es ist immer die Woche vor Neumond, wo die besten Chancen stehen.
Ja.
Und da hat man vielleicht das Glück und kann bis zu 500.000 Weibchen sehen, die gleichzeitig ihre Eier ablegen. Und das ist natürlich schon ein absolutes Spektakel.
Ja, das glaube ich, ist mir leider damals auch entgangen. Wir haben es so gemacht, tatsächlich, auch wenn das Land, genau wie du gesagt hast, auf der Karte relativ überschaubar aussieht von der Größe her. Wir haben uns einfach von vornherein auf einen relativ, überschaubaren Teil dieses Landes beschränkt, nämlich den Südwesten, und den Rest uns aufgespart für eine andere Reise und ganz bewusst gesagt, gut, wir haben, ich weiß gar nicht mehr was, 2 Wochen hatten wir, glaube ich, so in dem Dreh. Da könnte man auch richtig viel runterreißen in der Zeit. Soll jeder machen oder jede machen, wie sie möchten, aber wir haben uns in dem Fall entschieden, wir nehmen uns deutlich mehr Zeit, nehmen in Kauf, dass uns viel auch entgeht für dieses Mal, aber haben eben dann die Zeit, wie ich es schon auch erwähnt habe, wirklich mal den Corcovado National Park mit diesem atemberaubend wunderschönen Dschungel in der Tiefe kennenlernen zu können über etliche Tage hinweg. In der Gegend dort ist dann auch Drake Bay, eine wunderschöne Bucht, die sich zum Tauchen eignet auf der Osa-Halbinsel, die auch in sich insgesamt wahnsinnig artenreich ist. Ganz reiche Tierwelt über dem Wasser, unter dem Wasser. Wir haben dort die besagten Meeresschildkröten gesehen, Riffhaie, ganz große Fischschwärme, wunderschöne Ausblicke auf die Küste. Ja, und dann eben von Drake Bay der Zugang, der Startpunkt zum Corcovado National Park, eins der ganz großen Highlights. Braucht man, wer da vielleicht Interesse hat, ein bisschen Vorbereitung. Zum Beispiel darf man in diesem Nationalpark im Dschungel dort nur mit einem lizenzierten Guide unterwegs sein, was auch genau richtig und gut so ist, auch zum eigenen Schutz, denn das ist wirklich ein Wald, der hat es in sich, der ist unendlich groß, unendlich dicht. Da sollte man nicht verloren gehen, sondern gerne jemanden dabei haben, der sich auskennt. Unser Guide hatte darüber hinaus eine unfassbare Fähigkeit, Tiere zu entdecken. Die werden mir alle in Gang, was der alles entdeckt hat im Blätterdach dort. Tapire, Ameisen, Bären, Faultiere, alles, was man sich vorstellen kann.
Also ich hoffe, das Tapir war nicht im Blätterdach.
Nein, das wieder nicht. Das war unter dem Blätterdach, weit unten, richtig. Das hat dann niemand hochbuxiert. Gut, ja, du passt auf, ich sehe, du hörst noch zu. Sehr gut. Ja, also ganz toll, lohnt sich. Also zum eigenen Schutz, um das Erlebnis einfach noch gewinnbringender auch für sich selbst zu machen und natürlich auch, um die Natur zu schützen, damit man dort auch, behutsam mit umgeht, mit dem, was man dort vorfindet.
Ja, und da würde ich ganz gerne nochmal eine kurze Sache nachschieben, weil manchmal habe ich hier sehr frustrierte Touristen, die eben sich beschweren, dass man für alles Geld bezahlen muss und Guides anheuern muss. Aber die vergessen halt leider auch, dass eben das Einkommen von Costa Rica eben genau darin besteht, das alles zu schützen, und die Leute müssen halt von irgendwas leben. Also das heißt, entweder würden sie halt den Wald abholzen, um davon zu leben, aber sie haben eben einen anderen Weg gewählt, sondern eben das dem Tourismus zugänglich gemacht. Und dementsprechend sollte man das eben auch unterstützen und dann wirklich schon mal einen Local Guide anheuern, damit das halt auch in Zukunft weiter existiert. Ne? Also das ist so, ich weiß, dass manche Leute da unglaublich wenig Geld für ausgeben möchten, aber letztendlich ist das halt schon, wenn ihr nicht die Letzten sein möchtet, die das gesehen habt, dann bitte unterstützt sowas.
Ja, wichtiger Hinweis, das gehört dann mit dazu. Und genau wie du sagst, andernorts wird dann irgendwie Holz verkauft oder wird gerodet, um Landwirtschaft zu praktizieren. Irgendwie müssen die Menschen eben leben und arbeiten. Und in dem Fall wird der Wald in Anführungszeichen einfach nur bewahrt. Das ist natürlich erst dann ein Wirtschaftsfaktor, und das muss am Ende auch sein, wenn man zum Beispiel durch den Tourismus, und das ist ja wunderbar, wenn das funktioniert, Ökotourismus in Anführungszeichen, wenn dadurch eben dann auch Einnahmen generiert werden können. Und ein anderer ganz toller Wald in Costa Rica, so war es für mich jedenfalls, ist der Monte Verde, nahegelegen auch beim Santa Elena Cloud Forest. Monte Verde, ne, grüner Berg, ist die Heimat der einzigartigen, wirklich und ganz, ganz seltenen Nebelwälder. Wusste ich vorher auch nicht, aber es gibt nur, ich glaube, so 1% aller Wälder weltweit sind Nebelwälder. Also ja, was echt Besonderes. Und es sieht nicht nur wunderschön dort aus, sondern es klingt mitunter auch sehr, sehr schön. Hören wir mal kurz rein. Ja, also wer hier unterwegs ist, liebe Hörenden, hört den Regen prasseln, in diesem Fall ganz konkret, hört natürlich aber bei anderer Gelegenheit auch ganz, ganz viele Tiere und sieht vor allem ganz, ganz viel. Also diesen dichten Wald voller Baumriesen und Lianen, voller Moose und Farne, voller Blumen und auch voller Aufsitzerpflanzen, die dicht an dicht auf nahezu jedem Baum wachsen. Also ein ganz, ganz dichtes und komplexes Ökosystem. Und das entsteht eben unter anderem dadurch, dass hier vom Atlantischen Ozean warme Winde über die Kontinentalscheide wehen. Die kühlen sich dann ab und die kondensieren zu Wolken, während sie langsam aufsteigen. Und wenn sie dann Monteverde oder auch das nahegelegene Santa Elena erreichen, dann sind die Wolken bereits ganz dicht und mit Feuchtigkeit gefüllt. Und auf diese Weise wird der Wald eben ständig von Nebel umhüllt, von Regen bewässert und also kontinuierlich mit Feuchtigkeit versorgt. Ja, und der Regen, der klingt auf diesem dichten Blätterdach meines Erachtens. Also wirklich ganz, ganz wundervoll. Hören wir nochmal rein. Und eine andere Destination, die ist gar nicht so weit weg von Monteverde, hast du auch schon angesprochen. Vorhin so nebenbei, La Fortuna, hast du auch angesprochen. Durchaus ein bisschen touristischer, muss man schon dazu sagen. Manche Reisende stehen ja auch auf eine gewisse touristische Infrastruktur, aber das gehört da auf jeden Fall mit dazu. Und ist die Gegend rund um den Vulkan Arenal. Also das finde ich wunderschön, ein ganz kegelförmiger Vulkan, wie man sich den vorstellt. Ich denke da besonders
gern. Wenn man ihn sieht.
Wenn man ihn sieht, das stimmt. Wir waren 2-3 Tage da. Sieht. Einen Tag haben wir ihn gesehen, die anderen Tage war er komplett in Nebel verhüllt. Das ist auch eine Gefahr, ja.
Richtig. Ja, also ich habe schon so oder so es erlebt. Ich habe die letzte Reisegruppe, wir hatten unglaubliches Glück. Er hat sich in allen Farben präsentiert über mehrere Tage und dann hatte ich Reisegruppen gehabt, die ihn nicht einmal gesehen haben.
Mhm, ja. Das ist schade, weil das ist wirklich ein toller Anblick, aber selbst wenn man ihn schlimmstenfalls nicht sieht, also wir haben da ganz viele Wanderungen gemacht durch diese Lavalandschaften zu seinen Füßen, kommt man ja auch vorbei an Seen und Wasserfällen. Wer es ein bisschen adrenalingeschwängerter mag, gibt dann auch diese gewaltigen, spektakulären Ziplines, die dort durch die Luft führen, wo man an irgendwelchen Drahtseilen durch die Gegend sausen kann.
Aber was ich sogar noch schöner finde, ja? sind die Hängebrücken.
Ja.
Vor allem da hat man dann auf der höchsten Brücke, wenn man Glück hat, wirklich auch eine ganz tolle Sicht auf den Vulkan.
Ja.
Das ist wirklich, da geht man halt durch die Baumkronen durch, letztendlich über diese Hängebrücken. Also da kann man noch ein bisschen mehr sehen, wie als bei den Ziplines, weil bei den Ziplines, glaube ich, da geht das zu schnell.
Ja, klar.
Als dass da man da wirklich das genießen kann.
Action und Excitement.
Was man nicht vergessen sollte, die heißen Quellen. Das ist natürlich auch immer, fast jeder Vulkan hat natürlich in der Nähe heiße Quellen und in La Fortuna ist es ganz besonders eine hohe Dichte an Möglichkeiten. Also es gibt erstmal den Fluss unten, der komplett umsonst ist, da wo letztendlich auch alle kommerziellen Sachen rausgespeist werden. Da muss man halt mit einem Taxi oder so hinfahren und ein bisschen aufpassen. Also abends werden dann Kerzen aufgestellt und es sind halt immer Leute da. Aber genau, muss man halt einfach ein bisschen selbstverantwortlich sein für seine Sachen und so weiter. Und da, es gibt natürlich auch sehr schicke und sehr luxuriöse Spas, wo man eben sich in die heißen Quellen setzen kann in La Fortuna.
Diesem heißen Vulkanwasser Wellness pur genießen kann. Also von ganz schlicht und trotzdem schön bis hin dann zu etwas opulenter gibt es alle Varianten, ja.
Genau.
Ich will nicht leugnen, dass ich mich da vielleicht dann auch mal einen halben Tag entspannt habe. So ist es nicht.
Also das heißt, ihr seid doch noch bis nach La Fortuna gekommen,
genau,
weil du meintest Südwesten.
Ja, Südwesten.
Das ist jetzt ja nicht mehr wirklich sehr
gut. Ja, hast du auch wieder recht. Aber wir haben auf jeden Fall viel im Norden verpasst und dann gerade auch noch im zentralen Gebiet und im Osten sowieso, ja. Vielleicht ein ganz kurzer Schwenk noch hin zur Kulinarik, haben wir fast noch gar nicht angesprochen. Komme ich deswegen drauf, weil ich jetzt, als wenn ich meine Reiseroute gedanklich nochmal so passieren lasse, haben wir natürlich auch auf der einen oder anderen Schokoladenfarm vorbeigeschaut oder auch mal auf einer Kaffeefarm. Also sprich, als Reisender kann man ja auch, wenn man das möchte, profitieren von dieser hohen Fruchtbarkeit. Es gibt ganz leckere Ananas überall, Bananen und dergleichen mehr. Inwiefern schlägt sich das auch auf dem Teller nieder, also in der Kulinarik, dass es eben so ein fruchtbares Land ist?
Ja, eigentlich ist Costa Rica jetzt von der Kulinarik her gar nicht so divers, würde ich sagen. Also man muss sich darauf einstellen, dass es vor allem Reis und Bohnen gibt, dreimal am Tag in verschiedenen Versionen. Das heißt, morgens, das finde ich immer noch am leckersten, die Gallo Pinto heißt das, oder das Gallo Pinto. Das ist im Prinzip der Reis und die Bohnen vom Tag vorher, die angebraten werden, sehr, sehr lecker mit Ei oder Toast oder dem kostarikanischen weißen Käse, so ein bisschen an Mozzarella. Oder wir nennen immer den Quietschkäse erinnert. Oder mit frittierten Kochbananen. Das ist noch eine Möglichkeit. Und dann, ja, mittags und abends gibt es eben die Casados, das heißt eigentlich verheiratet übersetzt. Da sind der Reis und die Bohnen eben nicht vermischt, sondern getrennt. Und dann gibt es meistens irgendwas Gebratenes dazu, sei es jetzt Fleisch, wenn man noch Fleisch isst, oder auch was Vegetarisches. Dann gibt es natürlich ein paar lokale Spezialitäten. Gerade in der Karibik wird viel mit Kokosnuss und mit Chili gekocht. Das ist sehr lecker. Mhm. Das gibt auch eine Art von Reis und Bohnen. Das nennt sich Rice and Beans. Das wird alles in Kokosmilch schon gekocht mit Chili. Das ist sehr, sehr lecker. Das sollte man einmal probieren. Und dann gibt es natürlich auch viele Meeressachen, Fisch und Meeresfrüchte, wo man ein bisschen aufpassen sollte, dass das eben vor allem an der Küste gegessen wird, damit es nicht aus dem Supermarkt kommt und dann am besten irgendwo eine kleine Fishing-Community unterstützt wurde, die auch meistens dann in Curry oder in Kokosnusssoße gekocht werden. Das ist auch sehr lecker. Und in der Gegend um Guanacaste rum wird sehr viel mit Mais gemacht. Also da gibt es auch ganz viele leckere Maisgerichte, süße Art von Pfannkuchen, das mit so einer Art Creme fraiche gegessen wird. Das ist sehr, sehr lecker. Und natürlich gibt es auch Ceviche. Ceviche kennt man vielleicht schon aus anderen zentral- oder südamerikanischen Ländern. Wobei man sagen muss, jedes Land hat so seine eigene Ceviche. Und das ist auch der Fall für Costa Rica. Mhm. Aber auch sehr lecker. Also vor allem, wenn der Fisch frisch ist.
Ja. Der Fisch frisch ist. Ja, klingt doch gut. Fantastisch.
Der Fisch frisch ist.
Schön. Du, ich glaube, wir haben es so langsam geschafft. Ich würde aber gern zum Abschluss noch wissen, wie Hörende denn deine Arbeit unterstützen können. Mit und für die Meeresschildkröten und auch für die Ozeane insgesamt. Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, also wenn man meine Arbeit unterstützen möchte, freuen wir uns natürlich immer über Geldspenden und Fördermitglieder. Es gibt wirklich einen deutschen Förderverein, der heißt pro-ma.org, also org,
ja.
Wo man eben genau was spenden kann. Das ist super, weil damit können wir dann unsere lokalen Arbeiter zum Beispiel bezahlen oder auch das Equipment bezahlen. Mhm. Was natürlich auch immer hilft, ist, wenn man mir folgt, meine Arbeit folgt und da alles unterstützt, was ich so poste. Dann natürlich auch immer super, wenn man schon zu Hause ein bisschen darauf achtet, dass man weniger Plastik benutzt, dass man was gegen den Klimawandel tut und so weiter.
Schön.
Dann hilft man auch Meeresschildkröten.
Ja, so ist das. Alles hängt mit allem zusammen. Ich danke dir, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Leben in Costa Rica, in deine Arbeit in Costa Rica und in die Art und Weise, wie du versuchst, jene Meeresschildkröten zu schützen. Ganz lieben Dank.
Gerne.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.
Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, Costa Rica selbst zu erleben, Edelweiß fliegt euch das ganze Jahr hindurch zu zwei Zielen. Zum einen San José, das ist die Hauptstadt, dort bin auch ich gelandet. Und San José ist wirklich ideal als Startpunkt, wenn ihr mehrere Regionen erkunden möchtet. Also zum Beispiel den Vulkan Arenal, Monteverde, Pazifik, auch die Karibik. Und von hier aus gibt es eine wunderbare Infrastruktur. Es gibt Busse, Mietwagen, Tourenanbieter, alles ist direkt verfügbar. Dafür gibt es mitunter aber etwas längere Fahrzeiten zu den Stränden. Also zum Beispiel dauert es so 4 bis 5 Stunden ganz grob bis nach Guanacaste oder an die Karibikküste. Zum anderen wird angesteuert Liberia, das liegt im Nordwesten und ist nur 30 bis 60 Minuten Fahrt von vielen Traumstränden entfernt. Ist also dementsprechend ganz besonders beliebt bei Badeurlaubern und Familien und ist einfach ideal für kürzere Reisen mit Fokus auf Sonne und Meer. So, und jetzt setzen wir uns zum Abschluss, würde ich sagen, noch an einen Bachlauf mitten im Dschungel des Corcovado Nationalparks. Ihr merkt, ich bin großer Fan und bringe ihn immer mal wieder hier zur Sprache. Und ich würde vorschlagen, wir lauschen jetzt noch ein bisschen dem Gurgeln des Wassers und den Vögeln des Waldes, die ich dort für euch aufgezeichnet habe. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast sehr, sehr gern. Hört unbedingt auch in unsere anderen Folgen rein und empfehlt ihn weiter. Und natürlich am wichtigsten, bleibt neugierig und reiselustig. Ciao.